Ein Beispiel wäre bei uns zum Beispiel, jetzt nur um das vergleichen zu können, wir haben ja häufig, dass wir so eine künstliche Vanille verwenden und da fehlt so ein bisschen der bittere Geschmack von der echten Vanille und die riecht auch anders. Unser Hirn ist aber so und sagt, naja, wenn die 2, 3 Komponenten da sind, dann stufen wir das als Vanille ein. Es fehlen dann aber natürlich noch ganz viele von der echten Vanille.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Karnes Podcast. Heute frage ich Dr. Iris Mackensen-Friedrichs über die Riechfähigkeiten unserer Hunde aus. Ich freue mich. Hallo Iris, schön, dass du im Karnes Podcast zu Gast bist.
Hallo Jona, ich freue mich auch.
Ich möchte heute von dir wissen, wie riechen Hunde? Also nicht, stinken die oder riechen die gut, sondern was machen die da mit ihrer Hundenase?
Okay, gut. Ja, freue mich auch wieder da zu sein. Und das ist natürlich ein sehr spannendes Thema als Mentrailerin. Ist das ja auch so ein bisschen mein Thema sozusagen. Also da bin ich auch immer wieder fasziniert, was sie alles so können. Ich gehe mal davon aus, dass wir heute einfach nur tatsächlich über Nase sprechen, also Geruchssinn an sich. Da haben wir natürlich noch das Jacobsonsche Organ dabei. Wir haben noch den Trigeminusnerv, also einen Dreiastnerv. Und je nachdem, wie man es definiert, gehört zum gesamten Geruchseindruck natürlich der Geschmack auch noch mit. Na, also da muss man so ein bisschen gucken, aber wir machen heute erstmal nur Nase.
Mhm.
Richtig?
Richtig.
Gut, ja, also unsere Hunde können sehr gut riechen, das wissen wir. Früher hat man auch immer so eingeteilt, Hunde Makrosmatika, wir Mikrosmatika. Makrosmatika wären Tiere, wozu der Hund auch gehört, die ihre Umwelt hauptsächlich über die Nase wahrnehmen und extrem gut riechen können. Und Mikrosmatika, so liest man das noch in alten Büchern, sind Augentiere, so wie wir, und sind sehr schlecht im Riechen. Heute weicht man das so ein bisschen auf, weil so schlecht sind wir Menschen gar nicht mit der Nase. Es gibt auch Bereiche, da sind wir vielleicht sogar besser als Hunde, aber grundsätzlich können sie natürlich mit ihrer Nase besser Beute aufspüren und nutzen, das ganz anders als wir. Aber ich finde es auch mal gut zu wissen, dass wir gar nicht so schlecht mit der Nase sind, wie wir immer gedacht haben. Bei unseren Haushunden nutzt der Geruchssinn dafür, dass sie Beutetiere mit aufspüren können. Also das war natürlich jetzt wieder hauptsächlich bei der Stammform Wolf, aber auch bei uns wird es ja noch genutzt, bei Jagdhunden zum Beispiel. Sie erkennen Geschlechtspartner über den Geruchssinn, sie können auch riechen. Da ist dann noch ein anderes Organ mit beteiligt, das Jacobsonsche Organ, ob der Geschlechtspartner, also die Hündin jetzt in dem Sinne, ob die geschlechtsbereit ist, ob die Paarungs-, also ob die ihre Stehtage hat, dann können sie daran auch noch erkennen, wo die Reviergrenzen sind. Also das machen ja unsere Haushunde auch immer noch, dass gerne mal das eigene Revier mit Urinmarkierungen abgegangen wird. Letztendlich können sie sich darüber auch im Gelände orientieren, dass sie auch immer wieder zurückfinden können, mehr oder weniger. Genau, dann haben wir noch, dass sie über den Geruchssinn Gesundheitszustand vom Gegenüber erkennen. Und das ist etwas, das beobachte ich zumindest bei unseren Hunden immer, wenn die irgendwo eine Wunde haben oder so, dann wird das immer alles sehr abgecheckt. Bei mir auch, wenn ich mich irgendwo mal wieder geschnitten habe oder sonst einen Mückenstich. Das wird immer alles sehr abgecheckt. Und auch emotionaler Zustand. Also da weiß, das ist jetzt auch tatsächlich seit ein paar Jahren nachgewiesen, dass sie Stress erkennen können. Und ja, auch wenn jemand entspannt ist, dass sie das geruchlich unterscheiden
können.
Da kann
man denen echt nichts vormachen. Also man kann es total entspannt tun. Wenn man eigentlich innerlich gestresst ist, dann checken die das halt. Ne?
Ja, absolut. Ne? Und je nachdem, wie sensibel der Hund ist, beziehungsweise wie er dann auch drauf reagiert, haben wir dann auch die Stimmungsübertragung, dass der Hund dann möglicherweise auch deshalb dann auch gestresst ist. Aber das ist wieder sehr unterschiedlich, wie die Hunde persönlich gestrickt sind. Beim Riechen ist es so, wir machen das mal so. Wir stellen uns mal vor, ihr seid ein Duftstoff, ein Duftmolekül und gelangt jetzt in ein Nasenloch von einem eurer Hunde. Ne? Also stellt euch das mal einfach vor, ihr geht da jetzt rein. Die Nase hat ja das Nasenloch in der Mitte. An der Seite sollten Nasenschlitze sein. Das ist leider nicht mehr bei allen Rassen so, wie es sich gehört. Und jetzt als Duftmolekül geht ihr mal in die Nase rein und dann kommt ihr zwischen zwei Nasenmuscheln dann auf einmal rein. Und diese Nasenmuscheln, das sind so knöcherne, lamellenartige Strukturen. Da ist auch eine Schleimhaut drauf, aber die ist erstmal nicht fürs Riechen zuständig, sondern diese beiden Nasenmuscheln, die sind für die Thermoregulation zuständig. Also die feuchten die Luft an, da ist schon mal was Antibakterielles. Ja, und als Duftmolekül interessiert uns das jetzt nicht. Wir gehen jetzt beim Schnüffeln noch weiter rein. Und dann ist hinter diesen beiden Nasenmuscheln oben eine weitere Nasenmuschel. Und da sitzt die Riechschleimhaut drauf. Und das ist auch wieder so eine knöcherne, lamellenartige Struktur. Kann man sich vorstellen, wie was sehr stark gefaltet ist. Damit hat man eine große Oberfläche. Und damit habe ich viel Platz für Riechschleimhaut. Und auf dieser Riechschleimhaut, da sitzen letztendlich die Riechsinneszellen. Und die haben wiederum solche Ärmchen, man nennt das Zilien. Und da sitzen Empfängermoleküle drauf, sogenannte Rezeptoren. Und da docken dann die entsprechenden Duftstoffe an. Und diese Rezeptoren, die funktionieren nach so einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also nicht jeder Duftstoff kann an jeden Rezeptor binden, sondern nur, wenn es räumlich passt. Und wenn es passt, das ist wie beim Schlüssel im Schloss auch, dann kann man aufschließen und dann wird der Reiz quasi weitergeleitet. Unsere Haushunde haben halt, und deswegen können sie in vielen Bereichen einfach schlichtweg besser riechen als wir, eine viel größere Fläche von dieser Riechschleimhaut. Darauf sitzen dann logischerweise auch mehr Riechsinneszellen und sie haben viel mehr Typen von Rezeptorzellen, also können viel mehr Gerüche unterscheiden, als das bei uns der Fall ist. Dann kommt noch hinzu, dass es im Gehirn anders verarbeitet wird. Also das Riechhirn ist beim Haushund im Vergleich zum Gesamthirn viel größer als bei uns. Also beim Haushund macht es oder beim Kaninen überhaupt macht es so circa 10% des gesamten Gehirns aus. Bei uns sind es so maximal 1%. Ne?
Darf ich mal eine ganz dumme Frage dazwischen stellen?
Immer.
Und zwar ist das von der Fläche, also weil ich habe ja jetzt nicht, also mein Hund hat jetzt nicht eine viel größere Nase als ich, von wie groß der Hund ist. Heißt es, dass es einfach öfter gefaltet ist oder wo kommt das unter vom Platz?
Naja. Ja,
wenn das so viel, 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 viel mehr ist als bei mir jetzt. Oder haben die deswegen so lange Schnauzen, weil es da untergebracht ist? Die brauchen ja die Zähne, um genau. Beute anders zu verwerten.
Ja, also es ist tatsächlich ein bisschen mehr Platz als bei uns. Und die Riechschleimhaut ist bei uns Menschen so 2 bis 5 Quadratzentimeter. Das ist so groß wie so ein 2-Euro-Stück. Und beim Hund hängt es jetzt natürlich von der Rasse ab. Also, aber selbst ein Standarddackel hat eine Riechschleimhaut von 75 Quadratzentimeter. Oh. Und beim deutschen Schäferhund sind wir schon bei 150 Quadratzentimeter. Also 30 mal so viel wie bei uns Menschen. Und beim Bloodhound sagt man 250 Quadratzentimeter. Ja, und selbst eine englische Bulldogge, die ja eine sehr kleine Nase hat, weil die so weggezüchtet ist, hat auch noch 40 Quadratzentimeter. Also es ist schon ein deutlicher Unterschied. Da ist ein bisschen mehr Platz da. Die Schnauzen sind ja ein bisschen länger, da haben wir dann auch die größere Nase. Und ja, wahrscheinlich ist es dann auch noch besser gefaltet. Aber das glaube ich gar nicht, da schneidest du mal raus. Gut, und dann haben wir, nur mal zum Vergleich, wir Menschen haben auf unserer Riechschleimhaut so circa 20 Millionen Riechzellen und beim Dackel wären es auch schon 125 Millionen, also auch wieder deutlich mehr. Beim deutschen Schäferhund 225 Millionen und beim Bloodhound, da sind wir, also da streiten sich die Geister, man sagt so 300 Millionen, aber es gibt auch schon welche, die behaupten, es wären 400 Millionen. Da muss man jetzt so ein bisschen
sagen wir einfach
vorsichtig
viel.
Sein. Es ist einfach sehr viel. Aber es ist auch klar, also ich führe ja selbst, ich habe einen Zwergdackel, den ich mit dem ich regelmäßig traile. Und auch die ist so viel besser, als ich jemals sein könnte. Also selbst die hat mit ihrer kleinen Nase, hat die allein, weil es einfach auch nochmal anders verarbeitet wird im Gehirn, ist die mir da weit überlegen. Da habe ich überhaupt keine Chance. Ja, also da muss man, kann man einfach immer nur staunen, was sie so können.
Das stimmt, ja. Und das ist eigentlich auch immer, also wenn ich mit Hunden irgendwie eine Fährte mache oder Gegenstand suche oder so, ist eigentlich immer das Ding ist, dass die Menschen erstmal ihre Hunde unterschätzen. Also dass dass wir immer denken, so krass kann doch jetzt nicht diese Nase sein. Doch.
Ja, und ich mache ja diese Großarbeit schon so lange, aber ich stehe da auch immer wieder und denke, fantastisch. Also, wie geht das? Na, so richtig verstehen kann man es vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Was noch, was ich ganz spannend finde, diese Riechsinneszellen, die werden regelmäßig wieder erneuert. Also da unterscheiden sich jetzt auch die Literaturangaben. Also einige sprechen 30 Tage, werden die regelmäßig erneuert. Einige sagen, nach einem halben Jahr werden sie erneuert. Also da gibt's wohl auch Schwankungen. Also die Riechsinneszellen sterben, das kann man so sagen, regelmäßig ab und werden dann erneuert. Und grundsätzlich haben wir genauso viele oder fast genauso viele Gene für unterschiedliche Riechstoffe, also Rezeptoren, anders. Wir haben fast genauso viele Gene, die Rezeptoren, also diese Empfängermoleküle kodieren, wie Haushunde oder auch Ratten. Aber von uns sind da nur ein paar von aktiv. Also man weiß, beim Mensch, der hat insgesamt 900, aber davon sind nur 380 Gene aktiv.
Ja, und der Rest liegt einfach so rum.
Der liegt brach. Brauchten wir früher vielleicht mal, aber hat sich dann entwickelt, dass wir das jetzt nicht mehr brauchen. Beim Hund weiß man von ungefähr 1200 entsprechenden Genen, die es für Rezeptoren gibt, für die Empfängermoleküle, wo die Gerüche dann letztendlich andocken. Also 1200 bis 1100, das ist so, was man so in der Literatur findet. Und man geht davon aus, dass so ungefähr knapp 900 aktiviert sind. Und bei uns Menschen, wir haben an die 800 bis 900 Gene, die solche Rezeptormoleküle kodieren. Und davon sind so ungefähr 380 bis 400 aktiv. Also deutlich weniger in diesem Bereich. Und nur zum Vergleich, Ratten haben auch so 1230 Gene für diese Rezeptorenmoleküle, Mäuse 913. Also da sind wir relativ schlecht aufgestellt.
Ja. Verkümmert.
Tot. Ja, ja. Aber es gibt ja so lustige Versuche. Also wir können auch Spuren folgen. Man hat mal mit zartbitter Schokolade über eine Wiese eine Spur gezogen.
Das bin ich, das kann ich auch.
Genau. Es muss nur hochmotiviert sein.
Wenn ich PMS habe, kann ich auch Schokoladen folgen. Spuren, das ist gar kein Problem.
Also das können wir Menschen auch eine Spur folgen. Nur sind natürlich beim Hund ist es deutlich niedriger konzentriert als das, was wir denn noch suchen können.
Mhm. Und wir üben es auch einfach gar nicht so, ne? Also es wäre jetzt krass, wenn jetzt man irgendwie eine Kultur hätte, wo die Menschen mehr aufs Riechen angewiesen wären, warum auch immer.
Mhm.
Und dann die Kinder das von Anfang an viel mehr trainieren würden oder so, wie das dann sich entwickeln würde, wäre spannend.
Ja. Und das ist, also zum Teil gibt es, jetzt müssen wir mal gucken, also evolutionsbiologisch kommen wir ja auch vom Allesfresser. Das klingt jetzt nicht so schön, aber wir haben uns auch von allen möglichen ernährt. Und im Gegensatz, also zum Wolf oder Hund, die grundsätzlich erstmal nur Fleischfresser waren, dann aber die anderen Sachen noch mit ergänzt haben, also die haben höheren Fleischanteil in ihrer Nahrung als Menschen ursprünglich. Damit können wir besser riechen, ob Früchte frisch sind, ob sie reif sind, ob man sie jetzt essen kann. Also das ist noch so ein bisschen unser genetisches Erbe.
Das erklärt, warum mein Hund alle Blaubeeren isst und nicht nur die guten und ich nur die guten.
Ja, ne? Also für die war das nicht so wichtig. Mhm. Für die ist Fleisch einfach wichtiger gewesen. Was nicht heißt, dass sie das andere nicht, also ein bisschen Frucht und so essen sie ja auch. Aber für uns war es sehr wichtig. Ich habe mal, das ist ganz lange her im Urlaub mal Menschen kennengelernt, die auf den Wochenmarkt gehen und dann an dem Obst und an dem Gemüse riechen, um dann festzustellen, worauf habe ich gerade Lust und Hunger und was ist auch reif. Mhm. Und das fand ich total spannend. Die haben sich nur davon ernährt. Und da ist der Geruchssinn natürlich trainingsbasiert, dann natürlich viel stärker oder bewusster auch als bei
stimmt,
uns
vielleicht so in Familien, wo es viel um Lebensmittel geht, um entweder Anbau davon oder Weiterverarbeitung oder so Koch und Köchin und dann kriegt das Kind das früh mit und wird die ganze Zeit darauf trainiert oder so vielleicht, ja.
Ja, mhm. Und wir haben ja auch unsere Berufe wie jemand, der Parfüm herstellt, die bringen natürlich auch eine gewisse Genetik mit, Aber die müssen das auch ganz viel trainieren, dass sie diese feinen Nuancen dann tatsächlich auch riechen können oder auch unterscheiden können. Ja, und diese Rezeptormoleküle, also für Duftstoffe, die sind dann immer für einen Duftstoff plus minus sind die gut empfänglich. Und das meiste, das, was wir riechen und dann zwangsläufig natürlich auch unsere Hunde, das sind so Duftgemische, also Kaffee, mein Lieblingsgetränk, sind fast 1000 verschiedene Einzeldüfte, die dann an so vielen Rezeptoren dann natürlich auch andocken müssen, bis wir dann diesen Eindruck von Kaffee haben.
Krass.
Und wenn man sich das wieder vorstellt, also auch wie viele Kombinationsmöglichkeiten man da hat, und da sind Haushunde natürlich noch mal viel mehr davor, also sie können noch mal viel mehr Kombinationen noch viel feiner riechen. Ein Beispiel wäre bei uns zum Beispiel, jetzt nur um das vergleichen zu können, wir haben ja häufig, dass wir so eine künstliche Vanille verwenden. Und da fehlt so ein bisschen der bittere Geschmack von der echten Vanille. Und die riecht auch anders. Unser Hirn ist aber so und sagt, naja, wenn die 2, 3 Komponenten da sind, dann stufen wir das als Vanille ein. Es fehlen dann aber natürlich noch ganz viele von der echten Vanille. Also da kann auch durch weniger Komponenten kann dann Gesamteindruck erfahren werden. Ja, das nützt man auch bei der naturidentischen Herstellung von Aromastoffen, dass man natürlich das nicht komplett hinkriegt, aber dass man so die wichtigsten Komponenten hat, sodass wir sagen, boah, das riecht jetzt nach Erdbeer. Ich weiß nicht, ob du das mit reinnehmen möchtest. Gut. So, ich fange mal mit dem Riechvorgang so ein bisschen an. Das ist, glaube ich, auch euch allen bekannt, dass Riecharbeit für einen Hund wirklich Arbeit ist. Das ist Schwerstarbeit. Und wenn sie normal atmen, atmen Hunde durch die Nase, durch Rache, durch den Rachen und dann geht's in die Lunge. Und wenn sie aber hecheln müssen, weil es sehr warm ist, also sie brauchen das zur Thermoregulation, dann atmen sie in der Regel hauptsächlich durch die Nase ein und durch den Rachen und durchs Maul wieder aus. Beim Riechen ist dieser Luftfluss verändert. Also da geht's ja hauptsächlich nach hinten oben in die Nase und es wird dann auch wieder hauptsächlich durch die Nase ausgeatmet, sodass man das wenig zur Thermoregulation nutzen kann. Und wenn sie richtig am Riechen sind, am Schnüffeln, ihr kennt das, dann haben wir, dass sie auf einmal bis zu 300 Mal pro Minute so einen Riechstoß machen. Und der Luftfluss, der wird von 6 bis zu 40 Stundenkilometer erhöht. Also ist enorm, ist das Fünffache. Und das Volumen von 6 auf 60 Liter Luft pro Minute, das muss man sich mal überlegen. 10-fache Volumen Luft wird dann hin und her bewegt. Und dabei kann man dann halt, oder Hund kann dann nicht richtig atmen, also keine Thermoregulation. Deswegen sollte man diese Sucharbeiten halt auch nicht über 25 Grad machen. Hängt dann natürlich auch nochmal vom Trainingszustand und Gesundheitszustand des Hundes ab. Bei einigen sage ich auch schon ab 20 Grad, nö, das machen wir heute besser nicht.
Das heißt, egal jetzt auch ob Mantrain, Geruchsdifferenzierung, Fährte oder Zielobjektsuche, oder würdest du da auch nochmal unterscheiden oder auch von der Länge, wie lange jetzt ein Weg ist, unterscheiden? Mhm. Also bei mir ist jetzt konkret, ich überlege jetzt im Sommer zum Beispiel Fährtenarbeit anzubieten und habe mich jetzt gefragt, kann ich das im Sommer überhaupt machen? Nur früh morgens, nur spät abends, wie ist das so?
Genau, bei euch ist es ja auch nochmal ein bisschen wärmer als bei uns. Also die Mantrail-Gruppen sage ich ab, wenn ich mehr als 25 Grad im Schatten habe. Also ab 25 Grad. Jetzt muss man, natürlich kann ich auch kleinere Sachen im Wald machen, wo es ein bisschen kühler ist, vielleicht auch noch am besten an einem Gewässer, dass die da zwischendurch rein können. Aber ich bin da lieber ein bisschen vorsichtiger. Viele Hunde arbeiten auch, wenn es ihnen nicht mehr gut tut. Also die würden von sich aus nicht stoppen. Und da müssen wir einfach dafür sorgen, dass sie sich nicht überanstrengen. Und wozu? Also selbst, kann man sagen, wir sind nur in Anführungszeichen in der Beschäftigung. Aber auch wenn ich meine Hunde für einen Einsatz trainieren würde, würde ich sie nicht da in diese Höchstleistung so reinbringen. Da würde man dann warten, wenn es um Einsatz geht, wenn es geht. Es hängt natürlich auch immer hier jetzt wieder von der Situation ab, ob man nicht dann sucht, wenn es wieder ein bisschen kühler ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Mantrain, gerade wenn wir auf Straßen, auf geteerten Flächen arbeiten, wenn da die Sonne drauf knallt, das ist richtig heiß. Also da fasse ich dann auch mal mit der Hand nochmal drauf, kann man hier mit den Hundepfoten überhaupt noch drauf. Also das darf man nicht vergessen. Genau, was unsere Hunde dann noch können oder ihre Hundenase, was wir überhaupt nicht können. Wir haben ja 2 Nasenlöcher, das haben wir auch. Und normalerweise Wenn sie jetzt am Schnüffeln sind, atmen sie den spannenden Duft durch die Nasenlöcher ein. Dadurch wird hinten bei der Riechschleimhaut das, was man nicht mehr braucht, rausgedrückt. Und die verdrängte alte Luft geht durch die Nasenschlitze an der Seite wieder raus. Das erzeugt quasi einen Wirbel. Und damit haben wir eine Staubwolke direkt in der Nasennähe und haben dann so einen quasi einen Unterdruck quasi, ne? Also die interessanten Düfte, die werden hochgewirbelt, aber nicht weggepustet. Und diese Ausatmenluft ist quasi wie so eine Säule rechts und links von diesen spannenden Geruch und schirmt das ein bisschen ab, so dass wir dann so eine Art Unterdruck haben. Und die Nase kann dann wieder den spannenden Duft einsaugen. Und ich habe mich früher immer so ein bisschen gefragt, warum haben viele Jagdhunde diese elenden Schlappohren? Also unser Springer Spaniel, der hat ja auch diese richtig dicken, langen Ohren. Und diese Schlappohren, die helfen natürlich, dieses Verdriften der Gerüche zu verhindern. Ja, also die haben tatsächlich einen Sinn, die unterstützen die Sucharbeit und damit unterstützen sie auch diesen Ansaugeeffekt.
Wie so ein Trichter oder so, oder? Dass das so davor fällt und das so alles...
Ja, genau. Ne? Wenn wir so eine Säule uns vorstellen, innen wird es hochgesogen und an der Seite haben wir die Gegenbewegung und dadurch habe ich quasi einen Unterdruck. Dann können Hunde auch noch ihre Nasenlöcher unabhängig voneinander benutzen.
Was?
Und das können wir... Ja, und das können wir überhaupt nicht. Neues.
Ich probiere es gerade, ich krieg's genau. Auf jeden Fall nicht hin.
Neues und etwas, was nicht aversiv ist. Das wird zunächst über das rechte Nasenloch berochen oder über die rechte Nasenöffnung und wechselt dann zur linken, so nach dem Motto ist ungefährlich. Wenn es was Aversives ist, wie Geruch von Adrenalin oder Schweiß von einem Menschen, den man schon mal mit in Gefahr gebracht, also in Verbindung gebracht hat, das bleibt im rechten Nasenloch, ne? Also das geht dann nicht drüber zur linken und das passt auch mit der Gehirnaufspaltung, also dieser Lateralisierung der Gehirnhälften zusammen. Die rechte Nasenöffnung ist mit der rechten Gehirnhälfte verbunden und die wird eher so mit Angst- und Aggressionsverhalten in Verbindung gebracht und die linke Nasenöffnung ist dann natürlich mit der linken Gehirnhälfte verbunden. Also das ist etwas, das hat man bei Menschen auch lange gedacht, dass wir das können, aber das kriegen wir nicht hin.
Kann ich dann meinem Hund, wenn er ängstlich ist, auf der linken Nasenseite irgendwelche Gerüche geben? Und das hilft?
Wenn die nicht zu aversiv sind und hochkonzentriert für deinen Hund? Nein, also da müssen wir nochmal extra drüber sprechen mit Gerüchen in der quasi in der Verhaltenstherapie. Da bin ich immer ein bisschen kritisch. Auch wenn da jetzt ein paar Sachen nachgewiesen sind. Aber ich glaube, genauso wie wir manchmal sagen, wir sind uns, glaube ich, auch nicht einig, was wir gut riechend empfinden. Und da kann die Wissenschaft noch so oft sagen, dass der Geruch generell beruhigt, wenn man den Geruch nicht mag. Aus welchen Gründen auch immer. Es kommen ja noch Lernprozesse dazu. Dann muss man damit schon Vorsicht. Und wir wissen immer noch nicht genau, welche Konzentration für den Hund dann auch wirklich beruhigend wirken.
Mhm.
Und man weiß, dass Hunde tatsächlich oder sehr wahrscheinlich räumlich riechen können. Das heißt, wenn ein Geruch kommt, können sie sagen, ob der eher von rechts oder von links oder von vorne kommt. Also das ist noch nicht so ganz hundertprozentig geklärt. Bei uns Menschen ist aber ausgeschlossen, dass wir das können. Also bei uns funktioniert das nicht. Bei uns funktioniert das nur über Hinwenden des Gesichts mit der Nase dann in die bestimmten Richtungen und dann merken, ah, bei links wird's weniger, bei rechts wird's mehr. Na, also, und da ist man sich beim Hund noch nicht ganz so einig, ob die das können. Aber vermutlich über diese Trennung der Nasen, also diese unterschiedliche Bearbeitung der Gerüche über die Nasenhälften, könnte es sein, dass es darüber dann auch funktioniert. Aber das ist noch nicht ganz geklärt. Gut, jetzt haben wir genug, ne?
Wir haben ja jetzt ganz viel über die Nase gesprochen. Welche Organe oder welche Bereiche im Körper oder was spielt denn da noch eine Rolle mit zu dem ganzen Thema? Was gehört da denn noch dazu? Also was viele ja schon mal vielleicht gehört haben, ist dieses Jakobsche Organ. Spricht man das so aus?
Jakobsonsche
Organ. Aber da gibt es ja noch mehr. Kannst du uns da nochmal was zu erzählen?
Genau, also wenn es darum geht, wie potenzielle Moleküle verarbeitet werden können über Sinnesorgane. Dann haben wir natürlich einmal dieses Jakobsonsche Organ noch, was du sagst. Dann haben wir noch den sogenannten Trigeminus. Und man kann auch, und das machen einige Autoren auch, noch das Gustatorische dazu nehmen, den Geschmackssinn. Das sind alles sogenannte olfaktorische Sinnesorgane, die mit ja, leichtflüchtigen Substanzen, also mit Duftstoffen oder wie sagt man das denn? Bei denen Moleküle letztendlich eine Sinneswahrnehmung ja, auslösen. Ich glaube, so kann man es sagen. Und wenn wir mit dem Jacobsonschen Organ anfangen wollen oder auch Vomeronasalorgan, VNO abgekürzt.
Ja, genau, das hat noch diesen komischen anderen Namen immer.
Der geht noch weniger gut über die Lippen. Das ist ein Organ, das liegt bei den Tieren, die das haben, hinter den oberen Schneidezähnen. Da ist so der Eingang ins Jacobsonsche Organ und hat eine direkte Verbindung ins limbische System, also das, was eher unbewusst verarbeitet wird.
Also ganz kurz, wir haben
und,
das nicht.
Oh doch, wir haben das auch.
Wir haben
Nein.
Das auch?
Wir haben das bis ungefähr, also die Embryonen haben das bis ungefähr zur 26. Schwangerschaftswoche. Also da haben wir das alle. Und dann gibt es Menschen, die haben das auch noch voll ausgebildet, wenn sie erwachsen sind. Aber nicht jeder Mensch hat das. Aber es ist nicht mehr so funktionstüchtig. Also es hat keine Verbindung mehr zum Gehirn. Das ist quasi wie
und
so ein
Blinddarm. Und wie viel
Blinddarm.
Prozent der Menschen haben das irgendwie so? Also sind es jetzt so 5%, 2
nee,
oder
50?
Nee,
das ist schon ein bisschen mehr. Also viele Menschen haben das Jacobsonsche Organ auch noch, nicht immer voll ausgeprägt, aber einige haben es auch noch voll ausgeprägt, aber es fehlt schlichtweg die Verbindung zum Gehirn und damit ist es quasi nutzlos. Das ist wie so ein Blinddarm.
Aber kann man das irgendwie rausfinden, wie gut das bei einem ist?
Ja, du kannst dich da untersuchen lassen. Ja, natürlich, ne? Kannst dich da untersuchen lassen. Aber es wird, also wie gesagt, es kann nicht funktionieren, ne? Weil es gehen da vielleicht Daten rein, aber es wird nicht weitergeleitet.
Schade, okay.
Nee, also das ist ein sehr spannendes Organ. Und letztens habe ich in einem Buch gelesen, da musste ich auch wieder so ein bisschen grinsen. Bei Hunden würde man ja nicht wissen, wann das Jacobsonsche Organ arbeitet, weil sie ja nicht flämen. Flämen ist das, das kennt ihr vielleicht von Huftieren, also von Tapir, vom Pferd. Die kippen die Oberlippe so nach, also ziehen die so nach oben hoch und machen dann sehen dann ein bisschen witzig aus. Und dann weiß man, dass die, dass das Jacobsonsche Organ arbeitet. Die ziehen dann die Luft auch so rein. Und unsere Hunde flämen nicht, also die können die Oberlippe nicht so hochkippen. Aber jeder von euch, der schon mal gesehen hat, wie ein Rüde an dem Urin einer läufigen Hündin riecht, sieht, dass das Jacobsonsche Organ arbeitet. Also die genau ziehen die Luft dann auch rein, die speicheln teilweise, schlagen mit den Zähnen aufeinander.
Kurz Ohren zu halten für alle Misophoniker,
ja.
Aber es klingt immer so ein Schmatzgeräusch, also so. Dass die Rüden immer
ja.
So richtig so, und
ja.
Dann kommt da auch Schaum und Schlabber und also dieses.
Na, und da ist es mit Sicherheit ganz extrem in Gebrauch. Und ich finde aber auch so, wenn man Hunde oder auch Wölfe, wenn man die beobachten kann, wenn wir da in Dörfern sind, man hat den Eindruck, also es wird ja nicht dann nur über das Jacobsonsche Organ gearbeitet oder nur über die Nase, sondern es ist ja, alles spielt immer ein bisschen mit und natürlich wird das auch so parallel immer ein bisschen arbeiten. Na? Und man sieht es nicht so deutlich. So, und dieses Jacobsonsche Organ, das ist jetzt für Pheromone zuständig. Das sind Duftmoleküle, die für die innerartliche Kommunikation zuständig sind. Darüber werden sie jetzt auch direkt erkennen, ob die Hündin ihre Stehtage hat, wie der hormonelle Zustand ist, wie der Immunstatus ist. Und ganz wichtig für die Paarung, sie können darüber mitriechen, ich sage jetzt mal riechen, wie ein Genkomplex ist, der für die Immunabwehr zuständig ist. Das ist dieser MHC, das ist der Major Histocompatibility Complex. Und darüber riechen dann Hündin, also läufige Hündin und Rüden oder auch bei Wildkaninen, ob der Paarungspartner genetisch gut zu mir passt, dass der einen möglichst unterschiedlichen MHC hat. Also dass denn variablere Gene hat für die Immunabwehr als man selbst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Nachwuchs noch einen variableren MHC hat und besser auf Keime, Parasiten, Bakterien, Viren und so weiter reagieren kann.
Voll gut.
Und man, ja, absolut.
Also voll und wichtig, dass man sich deswegen auch seinen Partner, seine Partnerin nach gutem Geruch aussucht.
Ja, und wir Menschen machen das übrigens auch. Das ist bei uns jetzt nicht mehr so von Bedeutung, weil wir jetzt nicht mehr in abgetrennten Tälern und auf eigenen Inseln leben. Also wir kommen ja von A nach B. Aber früher war das extrem wichtig, weil man vermutet, dass daran auch die Inzuchtsperre gekoppelt ist. Also dass man sich nicht mit nahe Verwandten freiwillig paart, so ungefähr. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass, ja, wenn Hunde sich nicht untereinander verpaaren wollen, dass man das dann auch akzeptiert. Ne? Es ist nicht klar, wie weit unsere Haushunde dazu noch in der Lage sind. Also wir, natürliche Selektion greift ja hier nicht mehr.
Weil das natürlich auch gesteigert ist, ne? Das ganze Verpaarungsverhalten.
Ja, ne? Aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das wird nicht 1:1 sein wie bei Wildtieren. Aber wenn eine Hündin einen Rüdenhund partout wegbeißt, könnte das auch tatsächlich einen Grund haben. Ne? Aber da sind wir ja schon ein bisschen weiter. Deswegen, das wäre das. Also dieses Jahr kommt dann schon Organ.
Trinibibli, was ich mir nicht merken kann, das habe ich noch nie gehört.
Genau. Oh, sei froh, dann hast du auch noch keinen Ärger damit gehabt. Dieser Trigeminusnerv, das ist ein sogenannter Dreiastnerv. Das ist kein Sinnesorgan in dem Sinne, sondern es sind freie Nervenendigungen. Und die setzen an jedem, also ich bleib jetzt mal einmal bei Menschen, das können wir gleich auf den Hund einfach übertragen. Also bei uns Menschen setzen die an der Ohrwurzel an und dann geht einer von diesen drei Strängen hoch zur Stirn. Einer geht an Wangenknochen Richtung Nase und der andere geht in den Unterkiefer rein. Und das haben wir halt auf beiden Seiten. Das ist bei Hunden ganz ähnlich. Dieses Trigeminus-Riechen darüber, das muss man sich klar machen, macht 30% der Riechempfindung aus. Also auch das ist etwas, was immer mitspielt.
Bei Hunden, bei Menschen, bei allen jetzt?
Bei Hund und Mensch. Mhm. Ne? Also relativ hoher Prozentsatz. Und der ist eigentlich dafür da, dass, ja, der sorgt, der schützt uns, der macht einen Schutzreflex. Zeit als meiner als Chemielehrerin hat man ja auch mal mit Ammoniakflaschen zu tun oder mit Buttersäure. Und wenn man sich da den Geruch nicht fein zufächelt, wie man das eigentlich machen sollte, sondern direkt einmal seine Nase darüber hält, dann schlägt der Kopf direkt zurück. Und das macht der Trigeminus. Der sagt, oh, hier ist ein gefährlicher Geruch und zieht den Kopf direkt reflexartig zurück und schützt uns so vor dem Einfluss dieser gefährlichen Gerüche. Also da ist der extrem wichtig und der ist sehr empfindlich für solche Gerüche wie stechend beißend, also Ammoniak wäre das. Dann brennend scharf, Capsaicin, das kennt ihr aus der Chilischote. Ätherische Öle, wenn die zu hoch konzentriert sind. Chloroform, das hat man ja früher als Betäubungsmittel auch genommen. Und Buttersäure, das ist dieser unangenehm riechende Kram aus dem Schweiß. Na, wenn man das, also, und darauf reagiert er, reagiert aber auch auf Kälte und Hitze. Und da kann man immer nur beten, dass es ist gut, dass du den nicht kanntest, Jona, weil wenn man ihn kennenlernt, dann ist der entzündet und das sind Schmerzen ohne Ende, weil das freie Nervenendigungen sind. Also da kann man nur jeden,
Ist es im Zuge von Erkältung oder wann ist der entzündet oder wie kommt
ja,
das?
Ja, worüber Entzündungen auch immer kommen, ob das bakteriell ist, über eine Erkältung. Ne?
Also
auch
häufig schon sowas, sein. Wenn man sowas
ja, hat. Ja, kann auch über Stress sein, kann eine Immunreaktion sein. Also das ist sehr unschön. Ne? Also das wünscht man keinem. Gut, also das ist etwas, da muss ich beim Hund natürlich, deswegen bin ich da auch immer sehr vorsichtig, gerade so mit ätherischen Ölen, in welcher Konzentration das für die noch angenehm ist. Also sie gewöhnen sich ja auch so an einiges, aber wir kennen das von uns ja auch, dass Gerüche in einer niedrigen Konzentration für uns noch angenehm sind. Aber wenn sie dann höher konzentriert sind, dann finden wir das unangenehm. Und gerade bei diesen Sachen.
Kopfschmerzen und so auch dann.
Ja, genau. Ne? Also da passe ich ein bisschen auf, dass ich jetzt auch bei der Geruchsdifferenzierung vielleicht nicht gerade mit Chili-Geruch arbeite und solchen Dingen. Ne? Ja, das wäre der Trigeminusnerv. Und im Prinzip kann man den Geschmackssinn da auch noch mit reinnehmen, weil es ja auch wieder um Moleküle geht, die an Empfängermolekülen anbinden und damit dann eine Information weitergeben. Und bei uns Menschen ist es ja auch so, dass das, was wir schmecken, letztendlich 80% Geruch ist. Das wissen wir immer, wenn wir eine Erkältung haben und die Nase ist dicht, schmecken wir auch nichts mehr, obwohl die Zunge noch gar nicht so dicht ist. Und deswegen packen einige Autoren und Autorinnen das auch quasi in dieses olfaktorische zusammen, dass das zusammengehört. Und das macht für mich auch voll Sinn. Hier haben wir es jetzt so, dass wir auf der Zunge solche Erhebungen haben. Das kennt man, wenn man da mit dem Finger da mal rüberfährt. Bei einer Katze ist es ganz krass. Ich finde, das ist so wie Schmirgelpapier im Prinzip schon. Und das sind diese Geschmacksknospen. Und die enthalten letztendlich die Sinneszellen. Und unsere Hunde können, wie wir auch, süß-sauer, bitter-salzig und dieses Umami auseinanderhalten. Umami ist später dazugekommen. Da hat man sich lange gestritten, ob es eine fünfte Geschmacksqualität ist oder nicht. Und das ist so ein, da schmeckt man Fleisch. Das ist, macht ja beim Fleischfresser auch Sinn, auch bei uns als Allesfressern, dass wir Fleisch auch rausschmecken. Und Glutamat als Geschmacksverstärker, sowas, das geht wahrscheinlich über die Umami-Rezeptoren dann tatsächlich, dass wir das so toll finden. Und ja, das Schmecken dient genauso wie es Riechen auch der Nahrungskontrolle, ob das für uns gut ist. Kleine Kinder mögen bitter noch nicht so gerne oder auch stark saure Sachen nicht. Und das ist, ne, dann essen sie das nicht weiter oder trinken es nicht weiter. Das ist auch ganz gut so, weil sie es häufig dann auch noch nicht vertragen in dem Alter, also mit der Zeit. Lernt man dann, dass der Geschmack gar nicht so schlimm ist. Also ich trinke jetzt sehr viel Kaffee, das hätte ich als Zweijährige nicht gemocht. Und ganz spannend ist noch, dass jetzt noch hinzugekommen ist, dass man auch Fett schmeckt. Also das, da ist quasi jetzt noch eine sechste Qualität dazugekommen. Und es ist nicht mehr so, wie wir das, also ich habe es noch so in der Schule gelernt, dass man so eine Karte auf der Zunge hat, wo die ne, Zellen sind für süß, sauer und so weiter. Das ist nicht so, wie man das früher noch gelernt hat. Das ist, geht mehr ineinander über. Ne? Also bitter ist schon relativ weit hinten auf der Zunge, aber ansonsten ist das alles ein bisschen mehr vermischt. Mhm. Dieser Umami, dieser Geschmack, wie gesagt, proteinhaltige Nahrung, also Fleisch mit Glutamat dann auch gerne verglichen. Das ist etwas, da habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, warum eure Hunde so gerne Kot fressen, Katzenkot insbesondere. Und da
weil er
sind
so Umami
noch,
schmeckt.
Ja, genau. Da sind noch Fleischreste drin oder noch nicht ganz verarbeitet. Also da sind noch Proteine und das finden Hunde natürlich großartig und lieben Katzenkot. Also meine finden das zumindest großartig.
Wenn es nur Katzenkot wäre.
Ja, das andere wollte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber ne, solange noch was Verwertbares drin ist, wird es natürlich auch gefressen. Und ja, das ist tatsächlich das Umami sehr wahrscheinlich, warum der Katzenkot so hoch im Kurs steht.
Ja, voll spannend. Also immer wieder krass, was da so abgeht, was man alles irgendwie gar nicht so mitschneidet und gar nicht so auf dem Schirm hat. Und auch bedeutungsvoll ist irgendwie zu wissen, wenn man Hunde hält und mit denen Nasenarbeit oder so macht oder zumindest mal davon gehört zu haben, was da auch so die Unterschiede sind. Und am Anfang hast du ja gesagt, dieses Augentier, Nasentier ist überholt. So ganz so einfach ist es nicht. Wir gucken uns oder wir hören uns ja in einer Folge auch nochmal zum Thema, wie Hunde sehen. Ich finde, um so ein grobes Bild zu bekommen, dass man sich einfach vorstellt, dass wir wahnsinnig viel visuell begreifen oder auch so, wenn man so überlegt, jetzt irgendwie, wenn ich mir jetzt eine Insel vorstelle, dann ist jetzt zumindest bei mir so, denke ich erstmal daran, wie die Insel aussieht. Und ich denke nicht direkt daran, wie eine Insel riechen könnte. Vor allem, wenn ich jetzt noch nicht da gewesen bin oder so. Und das so mal zu begreifen, als bei Hunden ist es schon einfach sehr, sehr stark vieles so auf diese, auf die Nase fixiert. Dafür finde ich diese groben Begriffe eigentlich ganz gut, dass man sich das klar macht, dass die einfach anders in ihrer Sinnesleistung durch die Welt gehen als wir. Und ja, wir da schon doch nochmal starke Unterschiede einfach haben.
Und bei uns ist es halt, glaube ich, auch so, dadurch, dass wir halt so optisch orientiert sind hauptsächlich, es ist ja nicht so, dass wir nichts riechen würden. Aber es ist ganz oft so, dass die Gerüche nicht bewusst wahrgenommen werden. Also die gehen nicht über die Wahrnehmungsschwelle, aber sie gehen schon ins Gehirn und werden auch verarbeitet. Und so kann es halt sein, wenn man einen bestimmten Geruch riecht, dass man auf einmal, ohne dass einem das überhaupt bewusst ist, aufgrund des Geruchs eine gute Laune hat, eine schlechte Laune hat, vielleicht auf einmal Furcht empfindet, man weiß gar nicht warum, weil es dann halt im Unbewussten quasi verarbeitet worden ist. Und das finde ich bei Menschen einfach immer ganz spannend. Wir denken immer so, das ist gar nicht so unsere Welt, aber natürlich haben wir auch sehr viel mit Gerüchen zu tun. Ne? Es ist uns nur nicht so bewusst. Und auf der anderen Seite, und das macht es wieder so spannend im Umgang mit Hunden, dadurch, dass wir immer eher optisch, teilweise auch akustisch denken, aber wir denken ganz selten, dass ein Geruch auch ein Auslöser für ein Verhalten von einem Hund sein könnte. Ich glaube, auch in der einen Folge schon erzählt, wo ein Hund in einer Tür sich eingeklemmt hat und in diesen Flur hat es nach Bratkartoffelgeruch
gerochen. So eine klassische Konditionierung.
Ja, gekoppelt an diesen Bratkartoffelgeruch. Und wir haben das erst gar nicht verstanden. Da war ich, also das ist lange vor meiner Trainerzeit gewesen. Und wir haben immer gedacht, wir haben gedacht, der Hund würde jetzt jedes Mal blockieren, durch die Tür zu gehen. Aber an manchen Tagen ging er problemlos durch. Und an anderen Tagen wollte er schon die Wohnung nicht verlassen. Bis wir geschnallt haben, das ist dieser Bratkartoffelgeruch. Und so denken wir halt nicht. Ne? Wir denken immer, was hat er gesehen, was hat er gehört, aber nicht, was hat er gerochen. Und das finde ich immer ganz spannend, dass man das wirklich, wenn es irgendwie geht, mitbedenkt.
Mhm. Ja, das ist echt spannend. Voll andere Welt, so Parallelwelt, fühlt es sich so ein bisschen an.
Ja, ist es auch. Also, ja.
Gut, Iris. Ja, dann danke für deine Infos in dieser Folge. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wieder hören und auch nochmal das Thema, wie sehen Hunde, vielleicht in einem Podcast Shorts dann betrachten.
Alles klar. Ich freue mich drauf. Bis dann.
Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Achtung, Achtung, wir gehen in die Sommerpause. Heißt, die nächsten 2 Podcast-Folgen und damit die nächsten 4 Wochen sind podcastfrei. Wenn ihr den Kanus-Podcast vermisst, hört doch gern mal in die alten Folgen rein. Da liegen einige Schätze vergraben. Vor allem, wenn ihr ein bisschen tiefer scrollt, bin ich mir sicher, dass viele von euch noch Folgen finden, die ihr noch nicht gehört habt. Ganz frisch und hoffentlich erholt hören wir uns dann wieder ab dem 12. September. Und an dieser Stelle von mir noch herzlichen Glückwunsch an alle neuen Kanus-AbsolventInnen. Finden könnt ihr die übrigens neben den alten AbsolventInnen auf der AbsolventInnenkarte auf kanus-kynos.de. Da könnt ihr nach eurer Region, nach eurem Bundesland schauen und dann über die Postleitzahlen gucken, wer bei euch in der Nähe ist. Wenn ihr uns Feedback schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter kanis-kynos. Und wenn ihr auch mal Fragen zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Kanis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf kanis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Sommerzeit. Bis dahin, tschüss!